Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. No. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für die Arizona Cardinals. Es ist Zeit für Win Today Football O'Clock. Es ist Zeit für ihn. Ob gut oder schlecht, ob Sonne oder Regen, er ist immer da. Er steht immer Rede und Antwort und das freut mich am heutigen Tag noch ein klein wenig mehr. Es ist mittlerweile der 24.12. zur europäischen Zeit. Bei ihm noch nicht ganz. Allerdings gibt es viel zu besprechen. Nicht nur, weil Weihnachten ist oder bei ihm bald Weihnachten ist, sondern weil sich dieser Tage viel zugetragen hat. Immer wieder ein Vergnügen, mit dir über Football plaudern zu dürfen. Schön, dass du da bist, Bernhard Zeitquitz.
Ich freue mich auch, so wie immer. Servus.
Bernhard, Weihnachten in der Wüste. Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Wie wird das als NFL-Profi bei dir im Hause Seikowitz auch begangen?
Ja, am Anfang war es auf jeden Fall komisch, weil daheim ist das eben genau die Zeit, wo irgendwie alles düster und ja, weiß nicht, die Tage sind ultra kurz und man wartet eigentlich nur noch auf den Frühling und so. Und hier in Arizona ist es irgendwie die beste Jahreszeit eigentlich, weil es angenehm warm ist, aber nicht ultra heiß, so wie im Sommer. Aber irgendwie die Weihnachtsstimmung war halt irgendwie nie da. Aber jetzt irgendwie mit der Zeit ist es, weiß ich nicht. Also jetzt letzte Woche habe ich recht viel Weihnachtssong vor mich hergesungen und so. Deshalb ich bin schon mehr in der Arizona Weihnachtsstimmung als vielleicht 1-2 Jahre davor. Aber ja, wir haben sonst, also die Woche natürlich, die wird relativ normal fortgeführt. Zwar ein bisschen anders, weil wir jetzt eben Samstag spielen gegen die Rams. Ich glaube, wir werden den Vormittag am Mittwoch, also den 25., wo ja hier in Amerika quasi die Geschenke und all das wird am 25. erledigt. Das heißt, da haben wir so einen späten Start irgendwie in den Tag, wo wir dann erst um 11 oder 12, glaube ich, in der Facility sein müssen für die ersten Meetings und dann hinten raus halt ein bisschen länger drin bleiben. Aber ja, also da kann man dann die Geschenke mit der Familie aufmachen und so. Ich glaube, ich und die Lena, wir werden das trotzdem so wie gewöhnt am 24. am Abend machen. Aber ja.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Hierzulande spielt sich das meiste, das Wichtigste am 24. ab. In den Vereinigten Staaten ist es eben Christmas Day am 25., wo es dieses Jahr so ganz nebenbei auch Football geben wird. Erstmals überhaupt auch auf Netflix. Wie hast du auch die letzten Jahre versucht, diesen Spagat zu meistern? Es gewohnt sein, am 24. Weihnachten zu zelebrieren und dann aber in den USA hauptsächlich am 25. davon umgeben zu sein?
Weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Also wir waren zwar ab und zu eingeladen, die ein oder anderen Jahre bei einer anderen Familie, aber da war das dann nie so, dass wir quasi am 25. dort waren, wo die alles mit Geschenken gemacht haben und so. Deshalb, wir haben das eigentlich bis jetzt immer für uns selber gemacht halt. Und die Essens, oder falls wir irgendwo zum Essen eingeladen sind oder so, war das halt nicht wirklich, es war zwar schon ein Weihnachtsessen oder so, aber es war halt ohne Geschenke und so, deshalb war für uns das eigentlich immer relativ egal, ob 24 oder 25. Deshalb, ja, nicht so ein großer Unterschied für mich.
Ich wünsche dir jetzt schon mal präventiv schöne Weihnachten, dir und deiner Verlobten natürlich und das auch allen Hörerinnen und Hörern. Egal, wann ihr das hört, diese Folge vom Winter der Football O'Clock, sie gehört. Denn wir werden wie immer in drei Teilen alles sezieren, was so auch unser Football-Leben anbelangt. Wir sprechen in Teil 1 über die Arizona Cardinals. Wir sprechen in Teil 2 erneut mit einem Gast über einen extrem coolen und wichtigen Themenkomplex, nämlich mit Tyler Drake, einem Beat-Reporter der Arizona Cardinals, über die Medienlandschaft im American Football. Wir nennen es Football Media. Wir sprechen in Teil 3 über das, was sich sonst so in der NFL ereignet hat. Je nachdem, was euch am meisten interessiert, dann einfach bitte direkt dorthin gehen, wo ihr hinspringen wollt. Die entsprechenden Sektionen und Abschnitte sind in den Shownotes dieses Podcasts mit Timecodes hinterlegt. Und vielleicht ist das auch nochmal der Zeitpunkt, wo wir schlicht und ergreifend Danke sagen müssen. Wir haben vergangene Woche das große Vergnügen gehabt, mit Vienna Vikings Head Coach Chris Kaleke eine Folge aufzuzeichnen. Das war eine XXXXL Folge von Winter Day Football O'Clock, die wir auch extra im Winter Day Studio in Wien aufgezeichnet hatten. Und die performt extrem gut. Auf YouTube haben das schon viele tausend Menschen sehen wollen, worüber wir da fast 1,5 Stunden oder mehr als 1,5 Stunden philosophiert haben. Das ehrt uns sehr, das ist aber natürlich auch Ansporn, dazu auch weiterhin Football-Talk mit Niveau und Tiefgang zu liefern. Und die echten NFL-Insights, die gibt's gratis obendrauf. Es tut sich extrem viel in der Football-O'Clock-Welt. Vielleicht kommen wir da auch dann in den nächsten Wochen noch dazu, wie viel sich tatsächlich tut. Würde vorschlagen, wenn du bereit bist, bin ich es auch. Und wir starten mit unserer ersten Rubrik. Die da lautet:
Die Arizona Cardinals.
Was für ein Unterschied doch ein Monat machen kann. Mhm. Rückblende von vor 4 Wochen. Die Cardinals mit 6-4. Eines der Hot Tickets, was die Playoff-Teilnahme anbelangt. Inside Track, um in der Postseason zu sein, ein paar Spiele später offiziell eliminiert, mit noch 2 Spielen zu gehen. Das am vergangenen Sonntag, die Niederlage in Carolina, definitiv kein Ruhmesblatt für das Team, für die Organisation und dergleichen. Und dementsprechend, und ich weiß, du kannst damit umgehen, deswegen ist die Frage auch so direkt: Was zum Teufel ist da passiert?
Schwer. Ich meine, ich weiß nicht, also als ich das Spiel angeschaut habe, schaut man das natürlich auch mit Emotionen und allem an. Und natürlich können viele Sachen sein. Es waren, aber einfach, ich finde, mir kommt vor, ich sage das jede Woche, aber es ist so uncharakteristisch, finde ich, für wie wir die Saison gespielt haben, wie rein wir quasi Football gespielt haben. Und jetzt die letzten Wochen oder seit der Bye Week eigentlich, war das irgendwie nicht der Fall oder einfach viel zu wenig der Fall, dass wir wirklich strukturierten Football, disziplinierten Football und harten Football gespielt haben. Hart haben wir eigentlich meistens gespielt, aber dieses Disziplinierte und jeder macht seinen Job und stellt sich quasi hinter das Team, das war irgendwie die letzten Wochen manchmal schwer oder manchmal ein bisschen zu wenig vorhanden. Und auch zum Beispiel jetzt, wenn man sich die Stats von dem Spiel anschaut, es ist alles eigentlich sehr, sehr ausgeglichen. Time of Possession, ich lese das mal kurz vor. Time of Possession, beide 33 Minuten, First Downs, 23-22, Total Yards, 382-392. Penalties sind auch ziemlich gleich, 11-9. Aber das Einzige, was wirklich den Unterschied gemacht hat, waren halt 2 Turnovers zu 0 Turnovers von den Panthers. Und das war die letzten Wochen immer wieder mal, dass wir halt einfach diese Turnover-Differential verloren haben. Und ich habe schon oft drüber geredet, aber beim JG gibt es eigentlich nur 2 Statistiken, die ihn wirklich interessieren. Und das sind, wer gewinnt die Turnover-Margin und wer gewinnt das Explosive-Play-Battle. Und ja, wenn man das eine verliert, er sagt immer, wenn man eines von beiden verliert, dann wird es schwer oder wird es ein knappes Spiel. Wenn man beide gewinnt, dann schlägt man wahrscheinlich jeden Gegner oder hat zumindest die Chance, mit jedem mitzuspielen, egal was für ein gutes Team man hat. Aber ja, um es zusammenfassend zu sagen, ich meine, ja, man erhofft sich natürlich immer, dass dann in solchen Spielen, wo quasi die Saison wirklich on the line ist und dass dann wirklich jeder seinen besten Football spielt, aber es geht dann halt auch nicht immer so auf Knopfdruck. Ich meine, vielleicht hat auch das dazu geführt, dass manche Leute dann dachten, okay, ich muss jetzt mehr machen als sonst und ich muss der Held sein quasi, und dann passieren halt Fehler, weil man einfach zu viel probiert. Ich weiß nicht genau, was eben in den einzelnen Momenten, in den Menschen vorgegangen ist oder was sie sich gedacht haben, aber es hat halt einfach nicht sein sollen. Und ja, ich habe jetzt, als du die Frage quasi gestellt hast, habe ich nochmal kurz nachgedacht und irgendwie so, wie wir uns jetzt fühlen oder wie wir uns jetzt die letzten 4 Wochen gefühlt haben als Team, ist mir vorgekommen, so hat die Saison begonnen. Wir haben begonnen, so struggling und nein, wir sind eigentlich voll gut und aber irgendwie gewinnen wir halt einfach nicht. Und dann ist es uns irgendwie nach der 5., 6. Woche gelungen, einfach zu gewinnen. Und dann haben wir gewonnen, gewonnen, gewonnen. Und dann waren wir so, aha, wir sind urgut. Und dann war die Bye Week. Und dann haben wir das aber nicht über die Bye Week irgendwie mitnehmen können. Und ja, das war dann die Saison quasi.
Und das ist dann in der Nutshell schon auch extrem spannend. Ich glaube, gerade wenn man sich die erste Saisonhälfte der Cardinals auch nochmal jetzt retrospektiv zu Gemüte führt, diese Niederlagen gegen Buffalo, gegen Detroit, gegen die Commanders, gegen die Packers, und das waren die ersten 4 Niederlagen der Saison in den ersten 6 Spielen, die sehen dann eben auch anders aus, wenn man bedenkt, dass das allesamt Playoff-Teams sind, dass das allesamt Teams sind, die auch weiterhin vor euch sind. Aber die Big Points wären halt in dem Doppel gegen die Seahawks zu machen gewesen, und diese Niederlage gegen die Panthers war sicherlich auch unnötig. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie verfolgst du so eine Partie, wo Arizona permanent im Hintertreffen ist? Man hat sich ein tiefes Loch gegraben, man ist dann zum Ende der ersten Halbzeit auch noch zurückgekommen, aber es war dann irgendwie auch bezeichnend, dass man nie auch nur eine Sekunde in Führung gelegen ist, sondern immer nur einem Rückstand hinterher gelaufen ist. Und natürlich ist es dann in die Overtime gegangen, alle nochmal Hoffnung geschöpft, vor allem als dann der Panthers Drive gestoppt werden konnte und dann doch mal den Ballbesitz bekommt. Aber wie war das für dich irgendwie zu sehen? Es ist immer der Rückstand da, dem man hinterherläuft.
Ja, schwer. Ich meine, ich sage immer, also die Offense, die wir im Kingsbury gespielt haben, für die war es eigentlich egal, sind wir vorne, sind wir hinten. Natürlich, wenn man vorne ist, ist es meistens besser. Erstens mental und zweitens natürlich auch für Playcalling und all das. Aber die Offense vom Kingsbury, die hat nicht wirklich so ein Problem damit gehabt, schnell zu scoren. Aber die Offense, die wir jetzt laufen, das ist halt, wir wollen die Zeit kontrollieren, wir wollen mit der Offense viel draußen sein, wir wollen unser Run Game establishen, alles fließt durch unser Run Game durch jetzt. Und wenn man hinten ist, dann ist man natürlich ein bisschen zögerlicher, als Offensive Coordinator Runs zu callen und alles. Und unsere Offense funktioniert einfach nicht so dominant, wie wenn wir führen. Wenn wir hinten sind, natürlich, weil man einfach ein bisschen aggressiver callen muss. Und ich meine, wir haben trotzdem den Ball gelaufen und wir haben trotzdem gute Plays so erzielt. Aber ist einfach was anderes, kommt mir vor, in der jetzigen Offense, wenn wir hinten sind, als wenn wir vorne sind. Wenn wir vorne sind, sind wir sehr dominant, finde ich, und kontrollieren das ganze Spiel mit unserem Laufspiel. Aber ja, wenn wir nicht vorne sind, dann ist das natürlich sehr schwer, weil dann die Uhr sehr schnell weg sein kann auch und man dann auf einmal 2, 3 Scores hinten ist statt nur einem. Deshalb ja, ich weiß nicht, warum wir es nicht geschafft haben, aus dem Loch rauszukommen, aber ein Grund dafür ist eben, dass wir nicht wirklich so designed sind als Offense, mit so Big Plays einfach schnell zu scoren. Ich meine, wir haben zwar gezeigt, dass wir in 2-Minute-Drives oder so natürlich auch scoren können. Das heißt, wir können auch innerhalb von 2 oder 3 Minuten das Feld runterlaufen. Aber das ist nicht unser Bread and Butter sozusagen, sondern wir wollen halt 6, 7, 8 Minuten lange Drives haben. Und da dauert dann halt so eine Aufholjagd auch etwas länger.
Ist vielleicht ein kleiner Spoiler-Alert für den einen oder anderen, die eine oder andere dort draußen, aber Winter Day Football O'Clock wird auch ohne Cardinals auch Postseason-Beteiligung nicht weggehen. Ganz im Gegenteil, wir werden die Saison in jedem Fall zu Ende erzählen, auch aus unserer Sicht. Und wir werden noch genug Gelegenheiten haben, über die Cardinals en Detail zu sprechen. Deswegen möchte ich diesen Teil absichtlich etwas kürzer halten. Und absichtlich auch nur noch ein, zwei weitere Themen auch ansprechen. Eines, das mich extrem interessiert, ist der Frust. Es ist nach der Partie ein Clip publik geworden, wo Trey McBride dann beim Gang in den Locker Room auch sehr enerviert gefilmt worden ist, wie er dann auch fluchend sich beschwert hat über Dinge, die da passiert sind. Und das ist wahrscheinlich das Normalste auf der Welt, dass in einer emotional geführten Partie, die dann letztlich so viel bedeutet und dann auch das Saisonende quasi vorweggenommen hat, dass man da dann, wenn Kameras um einen herum sind, und das ist in der NFL eh überall der Fall, dass man da dann vielleicht auch die Kontenance verliert. Hab den Clip dann auch in den Shownotes dieses Podcasts verlinkt oder werde das tun. Als du das gesehen hast, die Art und Weise, wie er das Feld verlassen hat, die Art und Weise, wie er da dann auch Emotion / Frust gezeigt hat. Wie ging es dir dabei, als du das gesehen hast?
Um ehrlich zu sein, dachte ich mir am Anfang so, oh shit, jetzt haben sie ihn quasi irgendwie so erwischt bei sowas. Weil eigentlich will man sowas ja nicht. Oder ich persönlich als Spieler würde sowas nicht wollen. Da sage ich das lieber in der Kabine oder was, wo ich weiß, es kommt nicht raus, und sage das so meinen Mitspielern, weil mir ist ja auch eigentlich egal, ob das irgendwelche Fans wissen, wie ich darüber fühle oder nicht, sondern ich will, dass meine Mitspieler wissen, wie ich mich fühle in der Situation oder was ich darüber denke. Also meine erste Reaktion war so, boah, zart, bisschen unnötig. Aber im Nachhinein dachte ich mir dann so, der ist auch nur ein Mensch, und keine Ahnung, ich glaube, keiner wird es ihm wirklich übel nehmen. Ich habe mit ihm noch nicht drüber geredet, ob er das bereut oder ob ihm das eh egal ist. Aber er ist einfach ein sehr emotionaler Spieler. Und ja, da passiert sowas halt auch mal. Ich meine, keine Ahnung, natürlich gibt es coolere Sachen, die man sagen kann, nachdem man gerade verloren hat und dann rausgeht und sagt, oh, die sind so schlecht oder was auch immer. Das war der Grund, warum ich mir dachte, okay, wäre irgendwie cooler gewesen, wenn das keiner gefilmt hat, so für ihn halt. Aber ja, weiß nicht, also ist ja auch in Ordnung, so, er ist ein Mensch, er kann seine Emotionen freien Lauf lassen und all das. Ich persönlich hätte lieber gewartet bis in die Kabine oder hätte lieber gehabt, wenn es nicht gefilmt worden wäre, aber vielleicht ist ihm das auch komplett egal.
Ich persönlich finde es total okay, Profis mit Ecken und Kanten zu haben, und wenn man sich da selber mal an der eigenen Nase nimmt, und bin da wahrscheinlich oder hoffentlich keine Ausnahme, wenn mir was wirklich ärgert, dann kann ich fluchen wie ein Rohrspatz. Und das ist auch okay so. Und natürlich sind NFL-Profis dann anders, weil überall Kameras und dergleichen und alles wird dann auch sofort hochgekocht. Aber Emotionen zeigen nach so einer Partie, total okay. Eine Statline habe ich dazukommen lassen, wo es mich einfach interessieren würde, wie du dir die erklärst. Und wir haben seinen Namen sehr häufig schon verwendet in der aktuellen Staffel von Winter the Football O'Clock, nämlich Marvin Harrison Jr., der die ersten Wochen schon on an ascent war und immer gefeatured worden ist. Und wir haben schon auch uns hin und wieder gefragt, warum er vielleicht nicht so gefeatured worden ist, wie es Talent und Draft-Status und dergleichen auch anbelangt. Und wenn man seine ersten 8 Wochen mit den letzten 7 Wochen vergleicht, und auch dieses Deadline findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts, dann gibt sogar einen Decline. Ersten 8 Wochen 411 Yards, 5 Touchdowns, die letzten 7 Wochen nur 2 Endzonenbesuche bei 315 Receiving Yards. Warum? Oder was ist deine Erklärung dafür, dass dieses Premium Talent offenbar noch nicht voll genutzt werden konnte von den Cardinals?
Eigentlich relativ gut zur Antwort. Also ich glaube, es ist einfach, weil der Trey halt so gut gespielt hat. Und auch eben da diese letzten 7 Wochen, das war genau zu der Zeit, wo 2 Wochen lang hat er da mal den Reception-Rekord aufgestellt oder hat in 2 Spielen irgendwie über 12 Receptions hintereinander gehabt. Und dann beim letzten Heimspiel hat er irgendwie überhaupt den All-Time-Reception-Rekord aufgestellt. Und so. Also er hat einfach sehr, sehr dominante Spiele gehabt, der Trey. Und eben wie gesagt, was wir für eine Offense spielen, wir haben nicht 40, 50 Pässe jedes Spiel, sondern wir so um die 30 meistens herum. Und wenn dann 12 zum Trey gehen, dann gehen wahrscheinlich 5 oder 6 zum James, und dann sind halt nur noch 10 übrig oder was, die sich alle Receiver gemeinsam teilen müssen. Und das ist natürlich jetzt natürlich nicht viel, um irgendwelche Justin Jefferson oder Jamar Chase Nummern aufzustellen. Aber ja, also ich würde da jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Ich meine, 8 Wochen gegen 7 Wochen, vielleicht macht er nächste Woche 100 Yards und 3 Touchdowns und dann ist es wieder ausgeglichen. Ja, ich meine, er ist natürlich ein Premium-Talent und man kann darüber reden, ob er schon alles gezeigt hat, was er kann in diesem ersten Jahr, weil es ist immer noch sein Rookie-Jahr. Also man muss ihm auch ein bisschen Zeit und Raum geben, sich selber zu entwickeln. Natürlich dafür sind in der NFL immer recht wenig Zeit und Geduld. Aber ja, also ich würde da nicht zu sehr hineininterpretieren. Manchmal findet man die Endzone. Ich meine, der Trey spielt die Saison seines Lebens und hat noch keinen Receiving-Touchdown. Deshalb, ja, mal schauen, wie jetzt die Saison fertig gespielt wird von ihm. Und ja, aber ich meine, ich finde es relativ impressive eigentlich. Erste Saison, fast 1000 Receiving Yards und oder fast ist ein bisschen übertrieben, aber an die 1000 Yards ist auf jeden Fall eine akzeptable Saison. Und ja, voll, mal schauen, was die Zukunft hält.
Und all diejenigen, die vielleicht jetzt vorschnell Marvin Harrison Jr. schon als Draft-Bust oder erfüllt nicht die Erwartungen abstempeln wollen, schaut einfach mal auf die Rookie-Saison von Trey McBride und ja, andere Position und Situation, aber vielleicht auf seine Rookie-Saison blicken und auf das, was jetzt passiert und ihr wisst ganz genau, wo das hingehen kann. Und natürlich gibt es da auch die Hoffnungen, die berechtigten auf den Sophomore-Jump. Letzte Frage noch, nachdem die letzten beiden Saisonspiele jetzt mit einem Mal bedeutungslos sind für die Cardinals. Natürlich geht es individuell um gute Leistungen, Verträge, sich empfehlen, auch weiterhin Teil des Projekts zu sein. Aber wie es Jonathan Gannon jetzt schon im ersten Meeting oder in den ersten Meetings damit umgegangen, dass die Spiele gegen die Rams am kommenden Samstag, entschuldige, und dann eine Woche später gegen die 49ers keine Bedeutung mehr haben werden, was die Standings anbelangt.
Ja, ich meine, wenn wir uns ehrlich sind, was kann er denn sagen? Ich meine, im Endeffekt, am Ende des Tages müssen wir alle beide Spiele noch spielen und das ist auch irgendwie Teil von dem professionellen Sein, dass man halt Spiele spielen muss, die jetzt nicht mehr wirklich wichtig für das Team sind. Für einen selber oder für einen persönlich ist das natürlich sehr wichtig, aber eigentlich auch, wenn man in lange Sicht ist es wichtig, natürlich fürs Team, weil anscheinend sind wir noch nicht gut genug, um in den Playoffs mitzuspielen. Und dann sind das eigentlich zwei super Möglichkeiten, einfach an seinen Basics zu arbeiten und vielleicht auch anderen Leuten die Chance zu geben, oben im Roster mitzuspielen und zu schauen, okay, wen wollen wir behalten für nächstes Jahr, was auch immer. Deshalb, ja, also ist natürlich keine verschwendeten Footballspiele und all das. Und das war quasi auch die Message, so ist, dass wir jetzt einfach immer noch Week für Week, so wie wir es bis jetzt gemacht haben und dass wir versuchen, besser zu werden im Training, weil anscheinend müssen wir besser werden und ja, quasi die Saison stark beenden und dann schauen, was nächste Saison eben in sich hält.
Wer denn nur diese Leute sein könnten, die man vielleicht mal sich ansehen sollte in einer Regular Season Partie oder dergleichen. Wir lassen das mal so stehen. Wir machen einen Haken
Das waren
und
meine Worte, also das waren nicht die Worte von JG, aber das habe ich gesagt jetzt
und
in dem Moment
das
gerade,
sind
weil
jetzt
ich
auch
mir denke, wäre vielleicht gar nicht so dumm.
und das sind jetzt auch meine Worte. Also nicht falsch verstehen und das ist ein Umstand, über den wir die kommenden beiden Wochen sicher noch diskutieren werden. Aber wir machen für den Moment mal einen Haken drunter, denn es gilt, mit einem Gast zu plaudern. Das freut uns extrem, dass er sich Zeit nimmt. Wir haben wieder mal ein extrem spannendes Thema der Woche. Es nennt sich Football Media und da trifft es sich natürlich ausgezeichnet, auch einen Vertreter dieser Medienlandschaft zu Wort kommen zu lassen. Er ist Beat Reporter bei den Arizona Cardinals. Es ist Tyler Drake und den sprechen wir jetzt auf der anderen Seite in unserem
Thema der Woche.
If you're even remotely interested in the Arizona Cardinals, it's impossible to not know him. He's been on the beat for the Cardinals for quite some time. He's an editor, reporter for Arizona Sports. There's so much that he does, and that's why we thought we'd bring him on for our topic of the week. It's called Football Media, and he's an esteemed member of the North American Football Media, and he's here to educate us and tell us a lot about the media. It's Tyler Drake from Arizona Sports. And Tyler, so happy that you're jumping onto the show. Thanks for doing this.
Oh, yeah. Thanks for having me. Obviously, you know, we had Psycho on our podcast, Cardinals Corner, so I felt it was only right to pay it forward and jump right back on with you guys. So happy to be a part of it and then ready to dive in.
That happened in January. So if you want to go back and listen to Cardinals Corner, please do so. Tyler, you're working for AZ Sports. You're a reporter editor there, but just for the sake of some people maybe listen to this and not having heard of you yet, who's Tyler Drake?
Yeah. So big one is I'm a father of two. That's my probably biggest accomplishment right there so far. I got a 2-month-old and a 3-year-old. And really, man, I love sports. I'm a football junkie, grew up loving the NFL, always wanted to be a part of it in some way or shape or form, knew it wasn't going to be as a player. So knew at some other stage I was going to have to get in there in a different way. But yeah, you know, I grew up in Northern California, a really small town, no fast food, no nothing. One or two stoplights, very, very small, like 3,900 people, maybe that. And really just grew up playing sports, loved sports, tried to play about every sport I could. Then after that, I came out to Arizona, went to U of A, Arizona, University of Arizona. That's where I started at. I actually was going to go into natural resources, interestingly enough, just coming back from the rural background. And then I went up to ASU, finally decided, hey, I got to go full bore into getting into sports. And ASU obviously has the best sports communications program in the country. So that was the obvious choice there. And obviously, I get called a traitor every once in a while for going to U of A to ASU. But whatever. Well, it's at the end of the day, I had a really good time at U of A, got my degree, got everything handled at ASU. And now I'm basically just living the beat writer life. I'm at practice every day. I see Psycho all the time. So it's hard to really explain myself other than I'm basically attached to the Cardinals 24/7.
Ben, you can be brutally honest right here, but how much better was it to be on Tyler's podcast than it is to be on this one?
It was a little different. So for his podcast, I had to be somewhere and we had this whole studio set up basically. So it was more of a commitment, I would say, more of a time commitment. Right here, I'm sitting in my own four walls and just talking around, talking about football and everything. So I feel like it's more laid back here on our podcast, but both podcasts had its positives.
Yeah. And I got to say, I think you were one of the first people we had in that studio too. That was a newer studio at the time. So you really got to break that thing in, man.
Yeah, warm the seats for everybody else.
Tyler, there are many reasons why we brought you on. And maybe the main reason is that this is our topic of the week where we try to educate listeners, especially in Europe, about the many, many aspects of the game of American football. And a concept of a beat reporter, of a beat writer. It's not totally foreign for our local listeners, but journalists over here usually cover many different sports and branches, and not only one team 24 hours, 364 days a year. So if you had to describe it, what's the concept of a beat reporter, of a beat writer in the truest sense of the word, in the truest sense of the North American way of interpreting it?
Yeah. So, and it's interesting too, because when I'm in the offseason, that's kind of my job too, is I go from just not just Cardinals, but, you know, we cover Diamondbacks, we cover Suns, we cover ASU, cover U of A. So it really kind of branches out. As soon as the season's over, I'll kind of expand a little bit more and do some other sports. But yeah, when season's going, man, it's just live and breathe Cardinals. Every single practice, I'll be there. Every single interview, I'll be there. I think looking at the 4 years that I've covered this team full time, I might have missed 2 weeks of practice just because I've had a kid. That was really the only time. So, I mean, I'm planning to be at practice tomorrow. I'm planning to be at practice on Christmas. Holidays, everything doesn't matter. It's a work week. It's just literally the pulse of the team. That's where I'm at. Every single thing that's going on with this team, I need to know about it. I need to try to figure out what's going on with them. What's making them tick? What's making them upset? What's making them really get after it? And then from there, you know, you go into the locker room, you build relationships. And that's a really big part of this too, is just being able to not just be a face, but also be able to interact with people and actually get to know guys and really open up and understand more about the player and not just the X's and O's. But yeah, it's just a daily grind. I think that's the best way to describe it, is every day I'm waking up, I'm like, all right, who's saying what about the Cardinals today? What do I need to look at on my side of things? And kind of go from there. And really, it's, I get the schedule for Cardinals, much probably like Psycho gets, for being at meetings and being at, you know, when practice starts, there's the open portion. We get a couple minutes out there. We got to go back in. Then we get Kyler Murray or Buda Baker or Jonathan Gannon. From there, we'll go in the locker room, talk to players there. But yeah, it's just a basic, I'm not part of the team. I'm not affiliated with the team, but I really do feel like I'm a part of the team just because of how much I'm down there and interacting with everybody and really having a pulse on the team. I think the beat, just having that beat, the heartbeat almost, that's the pulse of having that team and knowing exactly every little in and out that I can without, you know, really diving too deep into the weeds there.
Now that you're on the beat and so close to the team, and there's so many weeks, and not that they're interchangeable, and gladly enough, you have 70 plus individuals that you'll be able to talk about or write about. But how do you come up with new angles, new topics, new approaches throughout a very long football season?
Yeah. It kind of goes into, I would say, segments. Let's say the beginning of the season, it was kind of an up and down situation there. You kind of talk, hey, what's missing? What can really turn this team around? You get to that 4-game winning streak. Here's what is working. Here's how it can be sustainable. You get into what that losing streak was recently, and you see that, and it's like, okay, here's why everything's kind of turning around and going the wrong way. And then you look at this last game, you kind of see, you know, eliminated from playoffs. Now you kind of have to turn the page to next season, the offseason, kind of looking ahead, younger guys, people that should maybe be getting more snaps moving forward, potential injury risks. It's just stuff like that. So as much as there's stuff that you've got to know in the moment, reactionary stuff, like let's say Buda Baker's contract extension. When that happened, I jumped automatically on the computer. I had a story kind of already situated. I just needed to fill in the details, publish that, got it out there. And then from there, kind of formulate other things. So on top of Buda Baker's contract extension story, why is it so important that he got that? And what does that mean for this team moving forward? So those are just some of the reactionary things, but also you've got to be looking ahead. So for example, now I'm going to be looking at some of the younger guys, the first and second year guys who I'm really excited about going to the offseason or going into the next year. So you really have to have a pulse on what's going on in the moment, but you also have to have an idea of what's going to be happening a week from now or what could be changed 3 weeks from now. It's very much I feel like the goalposts kind of get moved a little bit week to week because you never really, I'll have an idea, but sometimes it takes maybe a quote or two or really diving into the numbers and taking an hour or two and really looking at maybe a situation of the game or maybe a drive or two to really get that formulated. And then you kind of build it from there. So I've got a story, like I said, the young guys. I've already had that kind of formulated this week. I'm going to use the rest of this week to kind of get some more quotes, build that together, and probably hopefully get that out Thursday or Friday. And then from there, you kind of just continue to go. So today, another thing was talking about Jonathan Gannon. He said he basically fell on the sword, said everything fell on him. It's an indictment of himself that the team struggled. The team had failures in 2024. So that in the moment, you write that really quick, get it out there. And then from there, how do you build upon that? So how do I expand that? What are the reasons why they didn't succeed? What are the reasons why you need to see more out of Kyler Murray or more out of Marvin Harrison Jr., more out of these guys, more out of the run defense? So it seems like that. So as much as it is reactionary, it's a lot of trying to plan ahead and get ahead. And sometimes it doesn't work out. I mean, there's a story that I wrote last week that probably would have been better for this week given the situation, but it happens. You move forward and you think of something else and you keep going.
I'd advise all the listeners out there not only to give you a follow on social media, but also to check out your work. We're not getting into your daily work too much, but more into the frame of things. And Bernard, I want to get your take too. I mean, granted, football media in Austria is very different than football media in North America. But at what point did it strike you, like, first, or when did it strike you first that North American football media is way different than anything or unlike anything you've ever seen?
Well, I would say mostly where it struck me is back home, even if you get a reporter that is pretty, like, knows the rules and knows what's going on, he will still have to have that one question. So what is a tight end or what is a quarterback? Like, they have to have those basic questions in there to make their story kind of go back home. But over here, you really wouldn't be putting that into a story. And they would much rather have a super detailed question in there on why someone is injured or some insights from the team. So I think those two perspectives are just a little bit different from back home and here. But the general questions are kind of the same, I feel like, but just the way they bring the story over to the reader is a little bit different.
Mm-hmm. Yeah.
You nodded a lot, Tyler. Yeah.
Yeah. I just feel like that's a really good way to say it, because yeah, for us, it's almost a changing of the landscape a little bit. It used to be, hey, you go out there, you see what's going on, report on the day, report on what's going on, report on what you think's going to happen moving forward. But now you get all these people that, you know, you can find tape everywhere now. So you've got these guys, these armchair warriors sitting there diving into all this stuff and trying to really analyze. And it's great for the game because I think it gets more people involved and wanting to know more about the X's and O's. But it's also, yeah, like Psycho said, you've really got to be detailed and really have to have a nailed down angle that's really going to dive into the X's and O's. Like, a good example would be Kyler Murray going from throwing three picks through 10 games to now he threw 6 and 4 or 5. So it's just those little things. And you dive in, why is that happening? Is it because of him and Marvin Harrison Jr.'s connection? Is he too hurried? Is it because the line's not holding up? It's the little things that you really have to dive into now. And that really is separating people from maybe the people that don't know as much ball from the people that are actually got the job and know what they're doing kind of situation, if that makes sense.
It very much does so. And that's maybe the one aspect that I want to really ask you about as regards current happenings in Cardinal land. You, as always, were at the facility today and got your stories. How's the mood from your perspective? How would you describe what's happening right now around the Cardinals after they got ousted from the playoffs yesterday or 2 days ago?
Yeah, I think it's definitely a disappointing tone. I don't think anybody's sugarcoating it. It sucks. But also, I think they realize there's 2 games to play. You got to finish strong. You got to try to get that bad taste out of your mouth moving forward into the offseason. I think a lot of people, if you were to ask me in the beginning of the year, though, let's be real, 7-8 wins is probably right where I was saying this team was going to be. How it all transpired, being 6-4 at that point, yeah, there was playoff aspirations that weren't reached there. It's a miss, definitely, especially with the NFC West, how it currently looks, but it's still progress. So it's tough to find that sliver of hope moving forward. I think if they can really come out and be decent against the Rams, beat the Niners, who they've been down bad, that's really going to, and I know Jonathan Gannon doesn't like to talk about momentum very much, but that's going to help going into the offseason. That's going to help a lot of at least Cardinals fans feel like they can get behind this team again and really start feeling confident that everything is going in the right direction that I think a lot of us, at least in the media, feel like it is. There's a couple things that got to get cleaned up, obviously, but when you look at the team as a whole, this is about where they should have been. Is it disappointing? Is it really bittersweet that they couldn't have capped it off the playoff run and get ahead of schedule? Yeah. But I think at the end of the day, this is just about where they should be. But now it's going to be on general manager Monty Osford to really turn up the heat this offseason and bring in some guys that can really impact, especially the defensive side of the ball.
Bernard and I, we discussed this. Is the glass half full? Is the glass half empty? Thing a ton on this show, and at times we weren't necessarily certain. But hearing it from someone who's been around the team for such an extended time, how far is this team away from not being a perennial contender, but from having a real shot at the playoffs? Is it just one more great draft class? Is it just one more time hitting on some of the free agents? How far is this team away?
Yeah, I think it's landing one or two more impactful pieces in the draft, going out there and get somebody, not overspending in free agency. I think that's the big one. Bringing in somebody that can make an impact, like a Mack Wilson Sr. I thought that's a great example of the type of person you should be bringing in, because this dude is making an impact well beyond what he's getting paid for. You can go out there and find guys like that. I think Justin Jones, Bilal Nichols, those guys too. I if they didn't get hurt, they were going to be vital pieces to this team moving forward. So the blueprint's there. It's just about hitting on those pieces. You've got lottery tickets. You've got a ton of cap space. You've got good draft picks. You're going to have good draft picks. You got to hit on a couple of them. But I don't think they're that far off. Like I said, progress is being made. Yes. Is it the way that I think a lot of people expected? No. Did everybody expect them to beat Carolina? Absolutely. So it's disappointing. But still, 7, 8, 9 wins, if you can do that, that's setting yourself up for a really, really promising third season under this new regime that a lot of people expected this to be a 3-year rebuild, and it's right on track. So half full, I think, is a lot of Cardinals fans don't want to say that, but I really do think that is where we're at right now.
You've already talked a little bit about the intricacies of your work and how you're trying to set yourself up for certain news that break, that you've got background on it and stuff. How do you walk this, I'll call it, fine line between being a potential newsbreaker yourself and keeping some of the stuff as background information for yourself, or even confidential, just to have like proper and credible sources once shit might be hitting the fan?
Yeah. It is definitely a fine line. I think you said it perfectly. It's, do you want to burn the bridge on this situation potentially, or do you want to keep that relationship and just move forward, maybe talk to him off the side, get a better idea of what's going on? It's tough. It really is tough. I think on my side of the thing, on my side of it, obviously news breaking would be great. I'd love to do it, but I also do think that's more of a national writer's or a national reporter's job, just because they're not around the team every day. I feel like if you're out there breaking news all the time with the same people, they're going to end up knowing who's saying what, where is it coming from at the end of the day. So I really do think there's a fine line you have to walk. Obviously, there's some things that, yeah, I'm going to go break that. But there's other times where it's, hey, this isn't worth the potential backlash I could get for doing this. Let's expand on it in a different way and maybe go around it, but still try to hit on it without fully burning bridges and really burning people, burning sources. And yeah, it's tough because you've got to build the relationships. You've also got to pick and choose when to use them and when to say, hey, I'm going to let that fly. It's very much it's a battle that I'm still going through for sure. But I think I've got it on the right track, because really at the end of the day, for me, my job is to tell the news how it is, let everybody know my opinions, but I also want to do it in the right way. I feel like there's a way where if you're a reporter trying to get all this news, you're doing it in a way that's kind of slimy and it's a little conniving. I want to do it in a way that you trust me with the info you're going to give me. I'm not going to burn you. I'm going to say it how it is and really explain the situation instead of going, all right, yeah, this guy wants a trade request. He wants out. It's like, let's reel it back a little bit. We don't need to be that, like I said, conniving or slimy or gross about it. Football players are people too. And I think that's the big thing for me is, and I might be alone in that thinking a little bit, but that's just kind of where I'm at. It's like, I don't want to go and ruin psychos, you know, potentially ruin Psycho's career because he decided to tell me something. Like there's an example there. Like that just doesn't, I wouldn't feel right doing that because I got a couple extra clicks. So you've got to always think about that stuff moving forward, at least for me.
And I think the players respect that about you. I want to kind of take that question a little further. Is there, or did anything ever happen where you think you're in the right, or you thought is a great story and it doesn't shed any bad light on the Cardinals or something, but did you put a story out one time and someone from the Cardinals contacted you and was like, hey, we would rather not have that out there? Or like, is there a feedback sometimes between you and the Cardinals, or are you really just independent and whatever you see or hear, you can put out in the news and don't have to think about it twice?
So we are, so with the radio station, we are technically radio partners with the Cardinals, but that doesn't really dictate what I have to say and what I don't say. I will say, I think when it comes down to that, there's been, I think, one or two instances where it's been more of kind of a clearing the air a little bit, like not reading between the lines of, hey, yeah, that sentence kind of didn't fit as well as it could have been. But really outside of that, I don't think so. And that's something I pride myself on is it was very little thing. It was a little thing, like something that's not going to ruin somebody's career or life over. So I'd say maybe once, maybe twice. But again, nothing crazy. And I think that's something I really pride myself on is not getting so far into the weeds that people are like, I can't trust this guy. I can't talk to this guy. Like, what the hell is he doing over here? Like, don't be in our locker room. Like, that's not how I want to be. Like, we all are in this together. I know, obviously, you guys are the team. I'm a reporter. But at the end of the day, we're trying to help each other out. Like, that's really what it comes down to. This is what this job is we're trying to promote you guys. You guys are trying to give us good stuff. And we all have to work together at the end of the day. So why would we try to burn bridges and try to one-up somebody else when we can still get the same info without being a jerk, I guess I should say.
Yeah.
I, a couple of years ago, had the great honor of interviewing one of the premier beat reporters in basically all of North American sports, Michael Russo. He's on the beat for the Minnesota Wild in the National Hockey League. And I specifically asked him about the changes that the business had been going through and probably still is going through, and he put it right on the spot, and he said a couple of years ago, or maybe 10-15 years ago, you had a deadline and that was it. You had to write your article, and now you have to have a podcast, now you have to have other media appearances, now you have to jump onto radio shows, now you have to be on social media, now you have to break stories. So the business is changing and so are the people. How's the business changed during the time that you're on the and that you were and still are on the Cardinals beat?
Yeah, so I'm going to take it back even farther than that. So when I was at ASU, my last like two semesters, I decided, hey, I'm going to try to do as much as I can, do a bunch of different things, just to have the potential of, if I need to go be a photographer, I can go do that. If I can go be a videographer, I can go do that. If I can go be in front of the camera, I can do that. If I can go write, I can do that. If I can be on the radio, I can go do that. And I think that's what really set me up for this new age, is because that was my thing. Is like, why wouldn't we put all these things together for one big piece of story? Like, we can have a written piece with video, with audio, with all this other stuff in it to really make everything pop and really give readers and viewers even more insight that they're not going to get from just, words on paper. So my big thing going into this, and I think I really helped kind of pioneer a little bit of what we're doing at the website now, is when I go to practice, I'm not just out there taking notes. I'm out there getting video. I'm out there getting photos. I'm out there, you know, doing a stand-up after practice to talk about what happened. I'm out there getting the podcast done after, you know, usually tomorrow we would do it, but Christmas Eve, so we're not going to do that. But it's doing a little bit of everything. And there's not, I can tell you right now, not everybody does that. I think I might be one of the only people that is fully going video, photo, writing, podcast, radio hits, and jumping on with you. Like, I mean, just so many different aspects of it that it's really become normal for me. But that is kind of how I wanted it to be coming out of college. So I see all these people now getting into it and doing it a little bit differently than what I did. And you always have to be learning. You always have to be, hey, how can I do this a little bit better? How can I do this a little bit better? So constantly trying to hone my craft in a little bit more. But it's really coming down to, what are the four or five things that I can do where everybody else is doing one or two? And now that's becoming more of a normal. But back when I was in college, back in 2017, there was, all right, you're going to be the reporter, you're going to be the photographer, you're going to be the videographer. And it's like, why put yourself in a box? Give yourself an opportunity to really branch out. And if anything, use it all at one area. And that's really what it's come to be for me. And I love it. It's really fun. It gives me a little more creativity too on just, you know, sometimes writing can be a drag. Good thing I got a lot of video I can go through, or I got some photos I can edit, or I got a podcast I can go, or I got a podcast I can jump on. So just a lot of different things to really bring the story, the full story to everybody that can't be at practice. I mean, there's like 10 of us at practice. Let's tell the story for everybody else.
Bernard was nodding a lot. I guess there might be a career after your career. And that's what I've always been wondering, Tyler. You've been so close to so many players. Can you tell when talking to players, interacting with them, who might be good at the media?
Oh, yeah. Yeah. Yep. 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 You can tell. You can. And I think it's definitely something you've got to learn, because I think right away when you first go into it, you're like, oh, yeah, he just said that. And you kind of see the veteran reporters go like, yeah, that meant this. So you kind of got to learn on the fly a little bit. But there's definitely moments where sometimes you'll hear like, I've heard this sentence about four times from four different people. I think they know what they're talking. I think they've got the narrative they want to go to. So, yeah, I definitely can tell. Especially when it's tough losses, you definitely can tell there's things that you want to get out there, and there's things that just don't need to be.
Bernard, I want to direct this question to you just to set the stage. I'm really curious to find out what Tyler's take on this is, but over here in Europe, it would be unthinkable that journalists enter the locker room after a huge game in soccer or any other sports for that matter. But media access to the locker room is one of the most normal things in North American sports coverage. How was it for you, Bernard, to have the media around when you're in your locker room, getting dressed or in and out of the shower, doing normal things that a football player is doing?
Of course, a little weird. But especially at the beginning, when you, as Tyler said before, he wants to be a face too. Like he doesn't want to be just a guy who asks questions and comes in every time. And, so after a couple of weeks, months, years, even, when you know the faces, it's not as weird anymore. But yeah, I mean, sometimes you come from the shower and you want to change your clothes, and then someone else like right next to your locker gets interviewed, and you just kind of stand there, and it's a little bit weird. But it's not the end of the world. I feel like, I mean, I don't know. I also feel like our locker is a little bit smaller than others. So it's really crowded in our locker room once the media comes in, and there's basically no, they just stand right in the middle and see everybody. But I never really had a problem with it, to be honest. But yeah, I never really had a problem with it. It's just a little bit weird at first.
The reason why I'm bringing up this topic, Tyler, is the fact that the NFLPA has been trying to limit the media's access to locker rooms. And I think that these efforts are still ongoing. What's your stance on the topic?
Yeah, so it's weird because, like Psycho said, that's one good spot where you can really build relationships and kind of get that one-on-one interaction. But yeah, it does get weird. You know, we don't need to see everybody coming out of the showers. We don't need to see everybody changing. It's definitely something that I think could maybe be tweaked to be a little bit more, I don't know, not weird. But at the same time, that is one of the best availabilities for us to really grow our relationships with people. And yeah, like questions, scrums, they're going to get asked. I mean, there's a lot of times when I've got video that I've got to double check, like there's nobody in there with him, right? There's no naked dudes in the background that I'm going to get flagged or blacklisted from the NFL because we showed that. So there's always that weird part of it. And it's a weird concept because I get it. Like that is like your guys' sanctuary at the end of the day. That's your locker room. Like that is your guys' spot. And as somebody that played sports, that's how I felt. Like when I was playing basketball, this is our spot. We don't want anybody else in there. So I totally can understand players wanting to move away from that. I think as long as we can still get access and have people come out and talk with us, that would be a good compromise. But again, I do think it takes away from getting a little bit more of the intricacies or just more personal conversations that you can have when, you know, somebody's sitting there. Like I'll give you an example, like Kelvin Beachum was sitting at his locker the other day. I went and talked to him about golf a little bit. Nothing crazy, nothing that I was ever going to put in paper or write or do anything, but just those kind of conversations of like, all right, next time he sees me, we're probably going to talk more about golf and grow that relationship even more. So that side it would be a bummer there, but I do understand where players are coming from, having at least a little bit of privacy in a world where you really don't have any.
Yeah, I guess Bernard, go ahead, please.
Sorry, I would have put it the same, because those one-on-one talks, or like whenever you guys just walk around in a locker, and I mean, you're not going to talk to someone that is just getting undressed or like is naked at the moment. Like, you are giving us room to do whatever we need to do. But yeah, it's just the one interview. I feel like you guys have one or two big interviews every time you go into the locker. And yep. I feel like those are a little bit disturbing, where just 40 people stand in front of one guy. And yeah, but I'm with you. Maybe just change that, this one big interview happens somewhere else, but those little talks could still happen, and I don't think anybody would have anything against it.
Yeah.
Because they're really trying to be respectful, and they're not like in your way or anything, so it's not really a big problem. But whenever 30 people stand in front of one person, it's hard to miss.
And especially when it's like, and it's not even really the players either. It's the equipment staff guys. Like, when you guys are going on a road trip, I do not want to get in those guys' way, because they are on a mission, man. Those equipment guys, they grind. So that's another thing, is like, where can I stand that I'm not going to be in the way, but also like, if I need to get this guy, I can get him. So yeah, it's always an interesting maze in the locker room. I will say that.
And I guess the middle ground in all of this is maybe have a dedicated time frame for players' privacy and everything else that they need, and then a dedicated time for a media period, as is the case with most other sports entities. So maybe that will be the solution for the NFLPA. So glad we were able to help. Couple of things to close this out, Tyler, as your time is incredibly valuable, and there's a holiday or holiday season coming up, and you're a family man, so I don't want to keep you too much from your family. We've also received a couple of interesting listener questions. And before we get to that, I was just curious, who was the most interesting player you ever covered? Granted, you can't name Bernard because he's incredibly interesting and he might be right up there. But except Bernard, who comes up when thinking of interesting players for whatever reason that you covered?
Oh, okay. Well, that's a good question. So I've actually got one. I got a really interesting story before I ever knew I was ever going to be a reporter. So I think this would be a really interesting story. So I grew up in Northern California, we used to have celebrity golf tournaments with football players all the time. So a lot of 49ers, a lot of Raiders, a lot of just more California based guys. So my mom actually worked at this resort that put it on. So I would help run memorabilia to all these old guys, all these Hall of Famers, like Tony Dorsett's of the world, the Joe Montanas of the world, the Dwight Clarks, the Marcus Allen. So
holy shit, day, football royalty.
Yeah. Yeah. Literally, like I should have known then that was my calling because of this story that I'm about to tell you, because we're sitting in here and I gotta be probably 10 or 11 years old. And I actually got gifted a 49ers helmet to get signed by a couple of people. No, that wasn't even it. I was going in there to run memorabilia to Joe Montana for him to sign, him and Dwight Clark. And as I'm going to give him the helmet, he goes, "No, man, this one's going to be yours." And I'm like, "What?" He goes, "Yeah, we're just going to have this one be yours." So he goes and he's like, "Dwight, like, come over here." They drew the catch, the famous catch, one of the best plays ever in the history of NFL. They drew that out on the helmet, did all this stuff. And I'm sitting there and I don't know what came over me, but I decided to ask him the question of, "All right, Joe, like, was this your favorite moment of that Super Bowl run?" And I asked Dwight too. Joe Montana like instantly goes, "Oh yeah, man, that was great. That was so awesome. I love that. That was like a defining moment for our franchise. We beat the Cowboys. It was awesome." Dwight Clark kind of sits there for a minute, kind of thinks about it a little harder. And he goes, "No." And for Dwight Clark, that was like his defining moment. That was what made Dwight Clark, Dwight Clark. But Dwight Clark basically said, "You know what? No, man. My favorite memory was being in the Super Bowl and knowing I had just won the Super Bowl because I was on the onside. I was on the hands team for the onside kick and I had the ball in my hands and I'm sitting there getting punched and yelled at and everything left and right. And I'm sitting there smiling and laughing because I'm a world champion." And I thought that was the coolest story ever. And Dwight Clark, man, was one of the most interesting guys around. he was a fan favorite back home. Like, he loved hanging out in the small town. So definitely got to give him props as somebody that's easily one of the most interesting men I've ever covered. Another one, Ken Stabler. He was up there too. I actually took him crappie fishing. So that was a very bizarre story. I was working at the marina at the same resort, handing out or renting out boats, and Ken Stabler comes down and goes, "Hey man, I heard you know how to fish." I'm like, "Yeah, what do you need?" But I'm a bass fisherman, so I wasn't really that versed on crappie. And he goes, "Oh yeah, do you think you can come out with me for like an hour?" And I go, you got to talk to my boss. He goes up and asks my boss. Boss like, "Yeah, you take it for like 4 hours if you want." We go out there, spent like an hour just crappie fishing, talking about really just life, not even football. And it was just one of the coolest things ever. Another guy that, you know, Jake the Snake. He was called the Snake, but just such a great
Jake Plummer.
Yeah, Jake Plummer, but Ken Stabler was a Snake as well. So just such a cool dude, and Dwight Clark as well. For people that I've covered, oh man, that's a really good question. I think Kelvin Beachum is definitely somebody I've got to mention just because the dude has got to be a genius off the field, just with everything that he does and the charity work that he gets into. It's really, really cool to see that. Oh man, I know I'm going to be forgetting somebody. I think DeAndre Hopkins was a really fun one to talk to just because he just had that career before he got to Arizona. So everybody really knew he was the guy. Always a really fun interview. I think underrated interview too, in my opinion. Let's see. Yeah. You know, I think as soon as we get done, I'll probably think of one, but I'll probably say those for right now. I think the quickest one I've ever had, I'll tell you a funny one. So Michael Crabtree got signed by the Cardinals practice squad, I believe. I don't think he even played a game, or if he did, he didn't do anything. So being NFC West, I was like, all right, man, I got so many questions I'm going to ask this guy. I'm going to do a whole story on, you know, him going from the Niners, used to play for the Niners, now he's a Cardinal. I asked him like two questions. He gave me two answers, and I just, like, two-word answers. I turned off my recorder and I left. I said, all right, we're done here. And then shortly after that, he was no longer a Cardinal. So,
see, that's a friendly reminder. Always be nice to your media people. And that is a perfect segue to a question that we received from listeners. Goes like this. How aggressive is the football media compared to other sports media, especially taking into account that there are so many of you?
Yeah, I mean, NFL's king out here, and that's very easy to say. I would say, at least for Arizona, it's NFL, NBA, MLB, and college sports after that. Actually, probably ASU's up there now just because they're in the Peach Bowl, head to the Peach Bowl. But yeah, it's one of those, you've got to be, phrase that question for me one more time.
How aggressive the football media is compared to other media?
Oh, yeah. Well, the thing is, the
air is probably very thin up there.
Yeah, you've got to be aggressive because you want to have that story. You want to have that. Whereas I think when you're in MLB or when you're in NBA, you might have a little bit longer of a leash to really kind of dive in. Whereas NFL, you've got to find every little crack and try to break in there and make it a bigger hole and try to find something out of there. Where I just feel like NFL, they don't have to give you everything. They know that. Whereas MLB and NBA, I think more times they're like, yeah, we want to promote this a little more. We want to do this. We want to talk some more. So I definitely think you have to be more aggressive in the NFL world because you've got to be able to dig for the stories that maybe not everybody's looking for. And at the end of the day, it's all going to be the same stuff that we're writing if we're all just going to practice and writing. So you've got to be unique. You've got to be creative. You've got to really think, and you've got to really push the envelope. Every year is different. Every week is different. So yeah, you've got to really be after it. You've really got to go in there and be aggressive, not only just with finding those little cracks and finding those little avenues, but also in the stats world of how can I really tell this story better with this stat versus this stat? So I would say in my time, because I have been out there at Suns, I have been out there at D-backs, I would say, yeah, NFL is definitely more of the beast than anything else.
Another question that got to us goes like this. The Cardinals beat surely is great, but if there's one beat that you could work for a year, what would that be?
Ooh, for a year. Man, I really, and growing up in Northern California, never thought I'd ever cover the Cardinals, I'll be honest. I love covering the Cardinals just because of the relationships that I've built. It'd be really cool to continue doing this, continue to grow those relationships, continue to see the guys that, you know, that I'm rooting for continue to do great. So that it's tough because I really just want to say Cardinals, but I think if we're going to go back to, let's go Tyler as a kid, let's go Sacramento Kings. That was my team growing up, man. Basketball, they're just such a bad franchise, but I love them. I'll always love them. They almost moved to Seattle. I was heartbroken when they almost moved to Seattle. When I got my associate's degree, one of my final projects was giving the Kings a like Viking funeral, basically, and just giving them their flowers of how it should have gone differently. And then luckily they turned it around and came back. So would love to probably do that just because then I could be closer to my dad too. He's still in Northern California and be able to see him and some of my friends. But I think that would probably be it just for a year. I'd come back to Cardinals easily, but I definitely would love to go live in Sacktown for a little bit and see the Kings firsthand.
Great stuff. One last question, and that comes from someone who was lucky enough, incredibly lucky enough, to run into Peter King a year ago in Frankfurt at one of the games in Germany. And I had the distinct honor of telling him just how much his writing meant to me and how much it helped me understand American football. And it's so sad that he kind of semi-retired and he's not writing his columns anymore. But he's definitely been one of my kind of idols and people just educating me in American football. You're still a relatively, not to be disrespectful, young member of the football media, but who are the people you're looking up to?
Yeah, I mean, I think locally it's the guys like Darren Urban. He's been doing it since day one. I mean, he's come up the ranks, works for the team now. That's just a really cool, he knows what he's doing. The dude is just a very, very good veteran at what he does. And then some other, you know, nationally and RIP, but Stuart Scott was really the guy when I grew up, ESPN anchor. That was why I wanted to get into sports, because the guy just had so much fun talking about it and so much fun explaining it in such a way that was not so analytical, but let you get so interested in it that you wanted to get analytical about it. So,
and his charisma.
Yeah, exactly. I mean, cool like the other side of the pillow. That's one of the best lines ever. So I definitely have to say Stuart Scott's definitely one guy that it always comes to my mind. Whenever I hear somebody say inspiration, that guy right there for sure. And then, you know, honestly, I think I would take it more so my family. I'd say my grandpa. He actually went over to Indonesia and worked overseas for 20 something years. Never really. I mean, I think he left the day before I was born and really put family life on hold to make sure that he could set everybody up for the future. And just to see how he grinded and really could tell that he didn't want people to know it. But, you know, he missed his family a lot, but he saw the bigger picture of everything and really dove in and really made sure that, hey, I'm doing this for the bigger picture. I'm doing this for my family. I'm moving forward. I'm making sure whatever I'm doing, it's for them. And now he's back here and he's really kind of living it now. And it's really cool to see all of his success and work kind of pay off. And then I guess one other one, Peter King, that's a great, great example. I think he's right up there too for me as a guy that I'd always read his stuff. I would love for him to get back and do a little bit more there. It's tough because there's so many good dudes. There's so many good people that aren't just writers. I mean, the Paul Calvises of the world that can do sideline reporting. You know, you got Omo who does sound, but he's really good at asking questions. There's so many different guys that I'm around that do really good things that it's like, all right, how can I model myself a little bit more like that without completely ripping it from him? But how can I maybe tweak something to make it look a little better like what he's doing? Or how can I explain this a little better like Darren did when it's talking about, you know, just third down conversion rates or something like that, just little stuff. And it's always fun to read that because it's good to see what other people are thinking. Is it along the lines that what I'm thinking, or is it different? And when you read those different things, it also helps kind of take myself out of a box of like, all right, maybe I need to think a little bit more outside of this. And maybe it's more of the offensive line is doing this as opposed to the running backs doing this, or the tight end needs to do this more as opposed to the left tackle. So just little things like that, and being able to pick up stuff And like I said, from all these guys, like when I'm at practice, as much as I'm focused on the players, I'm also focused on what the guys around me are doing who have been there, who have established themselves, because that's what I want to be. I want to be the guy that everyone's like, yeah, that's a Cardinals dude right there. Like, we know him. That's Tyler Drake. He's going to tell us how it is. Like, that's what I want to get to. And following along these guys and being able to pull things from all of these different avenues is what's going to hopefully have a very long career for myself.
Bernard, anything else that we want to know from Tyler, now that we've switched seats and you're the one asking questions, you're the one that it's in charge?
No, just one question that popped up, maybe without making this too long now. When you just said, when you stand on the sidelines, you also look at the guys standing next to you and how they do their work. With football, sometimes you have guys that want to help you more than others.
Yeah.
How is it in your job? Is it more of, no, everybody does their own and don't really talk to each other how they do stuff? Or is it pretty open and everybody helps each other?
See, it kind of depends. I think for me, and that's one thing that also, like I said, I think it goes back to the players too. Relationships are huge for me. That's how you get forward in life, in my opinion. So as much as I want to build relationships with the players, it's also with the media members too. It's like, hey, if you need some audio that we all got, but your recorder broke, I got you. Hopefully you would do the same for me. Hey, I saw this guy at practice. Did you see him? No. I mean, it's little stuff like that. We don't have to be at each other's throats constantly. Yes, there's a side of it where, hey, you've got to try to separate yourself from other people. But at the end of the day, everybody's there to do one job, and it's to tell the story of the Cardinals. So if we can all help each other out and build each other along the way without tearing people down, like there's been some other spots I've been to where it's not like this. Like I really pride myself on making it a, hey, if there's a new guy from, let's say, if there's a Cronkite kid that comes in and just first day or two on the job and he looks nervous and he's trying to ask questions, I'm going to go try to help him if I can. Whereas when I was coming up, that wasn't the case, because I think they knew, like, no, we've got to keep these younger guys down a little longer. Whereas now it's like, hey, if you can make it to this point, why not help them out a little bit? It's just pay it forward. Karma is a real thing, in my opinion. So, and I don't know if I might be somebody that's alone in that thinking. I really don't know. I think there's other people that cover the Cardinals as well that are in the same thinking as myself. That's why I kind of hang out with a lot of these guys, when we're at Cardinals training facility. But yeah, it's something that I really try to do is we're all here to do a job. We don't have to be at each other's throats. We don't have to say, hey, I'm better than you. Like, let's all have fun and do it the right way. And it's sports. It's a game. We should all have fun.
This has been great, and I'm certain a lot of listeners are now interested in your work. So if they are, where can they find your work?
Yeah, everywhere. If you want to see videos, photos, Instagram at T-Drake for Sports, Twitter X T-Drake for Sports, Facebook T-Drake for Sports. Anywhere you look up T-Drake for Sports, you'll probably find me. ArizonaSports.com as well. You can find me, find Cardinals Corner on YouTube and all the wherever else you get podcasts. So yeah, that's about all I got there.
We'll put the social media handles into the show notes of this podcast. Thank you so much for jumping onto the show. Much, much appreciated. And Merry Christmas to you and your family.
Yeah, yeah. Happy holidays to you guys too. Thank you for having me. I really appreciate it. Anytime you need me back, I'd be more than happy to jump on. I always love talking with you, Psycho.
Appreciate you, Tyler.
Tyler Drake, ladies and gentlemen. Extrem spannende Einblicke. Wie war's für dich, Bernhard?
Ja, sehr cool. Ich finde das generell immer sehr interessant, wenn wir so Leute, die ich von der Arbeit oder beziehungsweise von den Cardinals halt irgendwie kennengelernt habe, egal aus welchem Umfeld, wenn die dann hier auf den Podcast kommen, weil sie dann doch irgendwie immer ein bisschen anders sind oder allein zu sehen, ob sie anders sind, ist dann eben interessant schon für mich. Und so. Deshalb, ich finde das immer recht spannend, dann, wenn sie hier quasi Rede und Antwort zu stehen haben und wir ihnen Löcher in den Kopf fragen können. Aber ja, sehr sympathischer Typ. Also, ja, cooler Dude irgendwie.
Wir zeichnen dieses Gespräch während Monday Night Football von Woche 16 auf. Da zeichnet es sich so ab, dass die Packers erwartungsgemäß, möchte man fast meinen, die Saints in New Orleans verprügeln. Und dementsprechend keine große Überraschung mehr. große Überraschung ist wahrscheinlich, dass Woche 17 dann schon am Mittwoch beginnt. Zwei Spiele, die es an unserem ersten Weihnachtsfeiertag zu sehen gibt. Beide auf Netflix, auch das kurios. Bevor wir zur Woche 17 kommen, ein Blick zurück auf Woche 16. Denke jetzt nicht, dass wir uns groß Monday Night Football widmen werden, aber ich habe dich gebeten, so zwei Takeaways vorzubereiten. Etwas, das dir in Woche 16 positiv aufgefallen ist und in Erinnerung bleiben wird, und etwas, das dir negativ aufgefallen ist und in Erinnerung bleiben wird. Was sind diese beiden Dinge, die du mitgebracht hast?
Also das Negative, ich bin ja die letzten Wochen immer, kann man schon sagen, eigentlich so Steelers-Fan irgendwie gewesen, so ey, die Steelers sind so gut und die spielen einfach richtig guten Football auf allen drei Phasen, und deshalb war ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen enttäuscht, dass sie jetzt eben gegen die Ravens in diesem, weiß nicht, Spiel, wo sie wirklich zeigen hätten können, okay, wir können die Besten von den Besten schlagen, dass sie es quasi nicht ganz hinbekommen haben einfach. Sie haben zwar gut mitgespielt und alles, aber am Ende des Tages hat es dann eben doch nicht gereicht, und ja, deshalb weiß nicht, ob ich da ein bisschen biased bin, weil ich halt eben die letzten Wochen sehr hinter ihnen gestanden bin, aber das war, fand ich, etwas enttäuschend. Und mein Positives dann auf der anderen Seite ist, zwar ein Rivale von uns, Cardinals, aber die Rams über die letzten Wochen, die haben quasi das genau umgekehrt gemacht, wie wir bei den Cardinals. Also seit den letzten 6-7 Wochen haben die das einfach komplett umgedreht und sind voll on a roll. Nach dem langsamen Start eben ins Jahr sind sie jetzt wirklich, finden sich Woche für Woche mehr, und deshalb, das ist jetzt nicht wirklich so ein Week 16 Takeaway, sondern mehr so ein zweite Halbzeit der Saison für die Rams, und er gibt mir so ein bisschen Flashbacks von vor 4 Jahren, wo wir sie quasi im Wildcard gesehen haben, wo wir beide halt eben so reingerutscht sind, und dann haben sie uns geschlagen, und im Endeffekt haben sie dann jeden anderen geschlagen und haben die Super Bowl gewonnen, und ja, ich meine, dieses Jahr haben sie noch die Chance, eben die Division zu gewinnen und alles. Wir spielen sie jetzt eben, und dann die Woche darauf spielen sie gegen die Seahawks. Die zwei machen sich eben Platz 1 und Platz 2 in der Division aus. Deshalb dafür, da ist für Spannung gesorgt, aber die sind auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg momentan.
Eine kleine Korrektur noch zu vorher. Das Spiel Monday Night Football Saints Packers findet im Lambeau Field statt, nicht im Caesars Superdome, für all diejenigen, die sich jetzt gedacht haben, oh, großer Fehler, Pfanner, aufpassen. Großer Fehler, der dann aber in einen Touchdown mündete und eine perfekte Beobachtungsgabe, was das anbelangt, führte zum für mich Play of the Year. Die Lions sehen, hoppla, die Packers stolpern da irgendwie blöd aus dem Play raus und schaffen es trotzdem noch, einen Touchdown ausgerechnet gegen die Chicago Bears zu erzielen, und machen dann ein designtes Play daraus. Jared Goff tut so, als ob er stolpert. Jahmyr Gibbs lässt sich tatsächlich hinfallen. Die komplette Offensive Line schreit Fumble, Fumble. Und das ist alles beabsichtigt, weil der Pass zu Sam Laporta geht, der wide open ist. Für mich der Spielzug des Jahres. Für dich?
Ich tue mir immer schwer mit solchen ultimativen Aussagen, aber auf jeden Fall ein sehr geiles Play, vor allem auch alles, was dazu gehört. Ich meine, das Play selber, das war so ein Tight End Leak, wo der Tight End von rechts quasi versucht, ein bisschen zu schwinden in der O-Line und D-Line und dann die Sideline entlang läuft, was eigentlich jedes Team drinnen hat und was auch öfter im Jahr gehittet wird von verschiedenen Offenses. Aber ebenso, wie du gesagt hast, wie sie quasi gesehen haben beim Gegner, oh, das hätte gerade eigentlich nicht so sein sollen, aber vielleicht, wenn man es absichtlich macht, funktioniert es genauso gut. Und es hat dann eben genauso gut funktioniert. Und ja, ist schon cool. Und das sind auch so die Momente, finde ich, wo man sieht, dass es wirklich so Schach am Rasen ist irgendwo. Und nicht immer nur so eine Redewendung, sondern der Typ hat das gesehen und hat seinen Spielern genau gesagt, okay, in der und der Situation müsst ihr genau das machen, soweit bis zum Stolpern und alles, und dann wird der offen sein, weil die Defense so und so reagieren wird, und das ist dann wirklich so passiert, das ist schon sehr cool irgendwie, und wahrscheinlich auch einer der wenigen Sportarten, wenn nicht die einzige Sportart, wo man das quasi so im Vorhinein quasi schon bestimmen kann oder zumindest versuchen zu bestimmen kann.
für all diejenigen, die vielleicht keine Ahnung haben, wovon wir sprechen, die müssten dann schon hinter dem NFL-Mond leben, ehrlicherweise, finden das Play und den historischen Vorgänger, wenn man so will, in den Shownotes dieses Podcasts. Und da befindet sich ein weiterer Link, der Cameron Dicker zeigt, einerseits, und einen gewissen Raimund Ray Worshing, gebürtiger Österreicher, der vor Cameron Dicker 1976, also vor 48 Jahren, der letzte war, der einen Fair Catch Free Kick als Field Goal oder in ein Field Goal verwandelt hat. Einerseits mal cool, die Aktion der Chargers, dass sie den tatsächlich zu sich einladen und es da eine Foto-Opportunity auch gibt. Andererseits extrem cool, dass die Chargers offenbar diese Regel kannten und dann tatsächlich auch in 3 Punkte umgemünzt hatten. Das war aber schon bei Thursday Night Football, also ist jetzt nicht mehr so ganz im Kurzzeitgedächtnis eingebrannt. Hast du diese Regel gekannt? Hast du dieses Spiel verfolgt? Hast du die Situation gesehen und gesagt, oh, Fair Catch, Free Kick, Field Goal, das wird jetzt passieren?
Ich habe das Spiel nicht live gesehen. Ich habe die Regel natürlich gekannt, weil ich einen sehr guten Special Teams Koordinator habe, der auch, Gefallen daran findet, uns das jedes Jahr zu erklären, obwohl es eigentlich nie passiert. Aber er hat uns schon oft im Film gezeigt und quasi auch erklärt, warum man das wissen sollte und wann man es natürlich verwenden könnte. Ich glaube, wir haben es sogar schon einmal die Chance gehabt. Also man hat ja eigentlich immer die Chance, bei einem Fair Catch zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Free Kick. Das heißt, sobald man Fair Catcht, den Punt, kann man Free Kicken quasi. Man muss dem Ref sagen, hey, wir Free Kicken jetzt. Aber es macht halt selten Sinn, weil am Ende der Halbzeit macht es vielleicht sogar mehr Sinn, einfach eine Hail Mary zu werfen, als wie ein 65, 70 Yard Field Goal zu probieren. Aber ja, extrem cool, dass es passiert ist. Extrem cool, dass die zwei beim selben Team waren. Und ich bin mir auch sicher, dass mein Special Teams Koordinator sich den Grinsen nicht verzwicken hat können. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das jetzt die Woche auf jeden Fall sehen werden und er quasi sagen will, ja, schau, deshalb sage ich euch das immer. Und
wir bewegen uns auf Weihnachten zu. Aktuell haben wir schon in Österreich und zur europäischer Zeit den 24. Dieses Gespräch wird auch am 24. erscheinen. Weihnachtstag dann in den USA, bekanntermaßen der 25. Und der bringt an einem Mittwoch 2 Footballspiele. Die lässt sich Netflix die Kleinigkeit von 150 Millionen Dollar kosten. Das sind jetzt nur mal die Rechte, um es dann auch weltweit zu zeigen. Und für mich spannend, weil Weihnachten und der 25. Frühjahr eigentlich ein NBA-Tag war. Die NFL hat sich dann irgendwann gedacht, naja, warum eigentlich dieser einen Liga diesen Tag überlassen, wenn wir ihn genauso viel besser und breiter okkupieren können. Gesagt, getan. Der 25. ist jetzt ein NFL-Tag und das wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit auch so bleiben. Wie stehst du zu Football am 25. an Weihnachten?
Also wenn du mich jetzt fragst, wenn ich eine Familie hätte mit Kindern und all dem, ob dann der Fernseher den ganzen Tag laufen wird, dann würde ich wahrscheinlich eher mit Nein antworten, weil ich finde, dass das ein Tag für die Familie ist und all das. Und natürlich wäre es irgendwie ganz cool, wenn dann nicht die ganze Zeit der Fernseher läuft, sondern wenn die Leute miteinander reden. Aber wenn man bedenkt, dass American Football hauptsächlich in Amerika geschaut wird und dass das irgendwie so das Amerikanischste ist, was ich mir irgendwie vorstellen kann, dass man am Tag, wo man eigentlich Jesus Christus und quasi die Geburt von ihm feiert und das Zusammensein mit der Familie feiert und all dem, dass dann den ganzen Tag Football läuft, das ist irgendwie sehr ironisch und auch irgendwie sehr witzig, aber auch irgendwie sehr geil, keine Ahnung. Und für mich als Sportler macht es jetzt natürlich irgendwie nicht wirklich einen Unterschied. Natürlich wäre es cool, wenn man die Zeit hätte mit seiner Familie, aber die Saison geht halt nun mal bis Anfang Jänner mindestens. Und ja, das ist für jeden gleich. Aber ja, wenn ich eine Familie hätte, würde ich, glaube ich, schauen, dass der Fernseher nicht läuft. Aber ich finde es eigentlich sehr funny, dass es hier so ein Riesending ist und der ganze Tag quasi mit Football, so wie Thanksgiving eigentlich, dass der ganze Tag dann einfach vom Fernseher verbracht wird.
Und die NFL hat noch ein unfassbares Händchen bewiesen, weil alle vier Mannschaften, die involviert sind, Top-Teams sind und entweder an der Spitze der Division sind oder auch, ich glaube, es sind alle an der Spitze. Houston, Kansas City und am geteilten ersten Platz in der AFC North die Steelers und die Ravens. Die Partien sind in jedem Fall Chiefs at Steelers, Ravens at Texans und ich glaube, da wird viel toller Football feilgeboten. Wenig toller Football und weniger toller Football gab es von den San Francisco 49ers über die Saison zu sehen. Hatte gestern das Vergnügen, deren Partie für The Zone zu kommentieren, zu begleiten. Das war gegen die Miami Dolphins. Das war dann auch das Spiel, das die erste Losing Season seit 2020 besiegelt hat. Und habe dann auch über einige der vielen Gründe gesprochen, warum es nicht geklappt hat. Und in der Vorbereitung der Partie ist mir eine Statistik untergekommen, die eh schon Bände spricht. Touchdowns von Christian McCaffrey, von Brandon Ayuk und von Deebo Samuel 2023, zum selben Zeitpunkt 40, 2024 2. Und wenn du schon mal 38 weniger Touchdowns von einem Trio bekommst in einer Saison, kannst du schon mal denken, dass der Wurm drinnen ist. Wenn man sich auf IR bei den 49ers umsieht, dann ist da ein halbes All-Star-Team gefühlt. Und das vielleicht auch nur die Spitze des Eisberges mit all den Dingen, die sonst so passiert sind. Sind die 49ers für dich die größte Enttäuschung der laufenden NFL-Saison? Und wenn nicht, welche ist es dann?
Ja, ich glaube, kann man auf jeden Fall so sagen. Ich meine, von ihrem Record her gibt es natürlich Teams, die viel schlechter sind. Ich meine, die Giants, die Raiders. Ich meine, das sind alles Teams, die wirklich unter aller Sau irgendwie performt haben. Aber du hast schon recht, die 49ers, die hatten so ein also erstens die Tradition, dass sie eigentlich jedes Jahr irgendwie gut sind und zweitens einfach so, wie sie die letzten Jahre, also in kürzerer Vergangenheit gespielt haben und weiß nicht, sie hatten diesen jungen Quarterback, der gegen alle Odds irgendwie die Starting Role bekommen hat und die ganze Offense hat gut gespielt, das ganze Team hat gut gespielt und ja, jetzt hätte es irgendwie so dieses Jahr sein sollen, aber war dann halt nicht so. Deshalb ja, auf jeden Fall enttäuscht. Wäre die Saison anders gelaufen, wenn Christian McCaffrey von Anfang an gespielt hätte oder halt die ganze Saison gespielt hätte, keine Ahnung. Aber sie sind nicht das einzige Team mit Verletzungen und so, deshalb kann man das auf jeden Fall nicht sagen. Aber ja, obwohl diese Statistik, die du gerade gesagt hast, mit den Touchdowns komplett gestört ist eigentlich, finde ich, waren sie eigentlich bis jetzt auch noch irgendwie im Race drinnen. Oder zumindest bis vor ein, zwei Wochen waren sie wirklich im Race noch drinnen um die Playoffs und ja, das finde ich eigentlich auch arg. Aber trotzdem natürlich Riesenenttäuschung und ja.
Auf der anderen Seite zwei Teams in der NFC, die im Gleichschritt in der Division marschieren. Detroit, das war vor der Saison sicher ein Super Bowl-Favorit. Die Minnesota Vikings eigentlich dann auch mit der Camp-Verletzung von JJ McCarthy nicht mehr unbedingt, dass die immer noch gleich auf mit den Lions sind und dass es aller Voraussicht nach tatsächlich auf Woche 18 rauslaufen wird, wie diese beiden Mannschaften sich dann auch das Heimrecht in den Playoffs der NFC ausmachen. Auch das, um deine Wortwahl zu verwenden, völlig gestört. Wie siehst du dieses Rennen in der NFC North? Wer glaubst du, wird das am Ende machen?
Ja, schwer zu sagen. Ich meine, ich glaube, am Anfang von der Saison waren die Vikings so das dominanteste Team irgendwie oder mit dem Start, den sie gehabt haben. Da waren wir so, wer kann die schlagen? Jetzt Richtung Ende von der Saison sind die Detroit Lions dieses Team irgendwie, wo irgendwie alles, was sie anfassen, wird zu Gold. Sie haben lauter Verletzte und aber wirklich auch an Schlüsselpositionen. Aber trotzdem holen sie Sieg nach Sieg nach Sieg. Deshalb ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde mit den Lions gehen, einfach weil ich ein besseres Gefühl bei denen habe. Die wirken irgendwie wie ein etablierteres Team. Aber ich meine, die Vikings spielen auch eine richtig. Sie spielen eine identische Saison eigentlich. Man hört halt viel mehr von den Lions, kommt mir zumindest vor. Aber Ja, jeder kann das Rennen machen quasi, aber wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich, glaube ich, einfach mit den Lions gehen.
Und trotzdem, wenn man sieht, gegen welche Widerstände die Vikings sich auch durchgesetzt haben, dass Sam Darnold von Kevin O'Connell in einen mehr als nur respektablen NFL-Quarterback transformiert worden ist, dass er den Vikings Erfolg gebracht hat, dass diese Defense so gut performt, dass er mit Brian Flores wahrscheinlich einen der kreativsten defensiven Koordinator auch eingesetzt hat. Müssen wir, und ich glaube, wir haben uns vor ein paar Wochen schon festgelegt, auf Mike Tomlin, den Coach of the Year, nochmal neu diskutieren?
Ja, ich meine, egal ob es dieses Jahr ist, die vergangenen Jahre, irgendwie die Vikings, also die Kultur, wir reden ja immer von der Kultur und all dem, irgendwas stimmt da auf jeden Fall. Egal mit welchen Quarterbacks sie spielen, egal welche Pieces sie dort haben, natürlich, sie haben ihre Schlüsselspieler, so wie jedes andere Team auch, aber auch wie in jedem anderen Team gibt es Leute, die kommen und gehen. Aber es ist einfach ein sehr stabiles Team und wie gesagt, also Leute können da ins System reingeführt werden und die können gut spielen in dem System und das gibt's nicht überall bei jedem Team in der NFL und ja.
Unser Geschenk an euch. Das waren erneut 1,5 Stunden Football Talk, hoffentlich vom Feinsten. Das war's mit Winter Day Football O'Clock in der Woche 17 Ausgabe. Wir werden in der kommenden Woche sogar schon am Montag, das ist dann glaube ich der 30. Dezember, die neue Episode anbieten können. Es gibt auch über die Feiertage, es gibt auch über den Jahreswechsel natürlich keine Pause bei uns, denn der Podcast performt dank euch richtig gut. Und da obliegt es mir am Ende einfach nur anzuführen, allen Hörerinnen und Hörern schöne Weihnachten, hoffentlich ein paar entspannte Tage, wie auch immer ihr die verbringen wollt. Es ist eine große Freude, euch einmal pro Woche Football Talk auf hohem Niveau, höchstem Niveau, mit Niveau und Tiefgang zu liefern. Das können wir tatsächlich anbieten. Und es ist mir immer eine große Freude, Bernhard, mit dir ein klein wenig über die NFL zu plaudern. Deswegen danke, dass du erneut so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Ich wünsche dir und deinen Lieben schöne Weihnachten und freue mich jetzt schon auf in weniger als einer Woche, wenn wir dann die Woche 18 Ausgabe aufzeichnen dürfen. Auch die wird wieder ganz speziell, mehr dazu dann dieser Tage auf Social Media. So oder so, Merry Christmas, schöne Weihnachten dir.
Ja, voll. Vielen Dank. Auch fröhliche Weihnachten an dich natürlich. Und ich kann das nur zurückgeben. Also es macht wirklich sehr viel Spaß. Vor allem auch, mir kommt es zumindest so vor, die letzten Wochen oder eigentlich über diese ganze Saison wurden immer mehr User-Fragen. Und man merkt einfach, dass das die Leute auch interessiert. Und dann macht es natürlich auch irgendwie mehr Spaß. Obwohl es allein schon sehr viel Spaß macht, nur mit dir zu reden. Aber wenn man das Gefühl hat, dass sich Leute das auch anhören, dann macht es natürlich noch mehr Spaß. Deshalb ja. Auf jeden Fall sehr cool und hoffentlich wächst das Ganze noch in 2025. Aber bis dahin auf jeden Fall frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und den guten Rutsch noch nicht, aber frohe Weihnachten und dann bis zur nächsten Woche.
Football.